Ich würde ein kleines Interview mit ihr machen, um sie vorzustellen. Jetzt aber, bevor ich will wissen, wer du bist und so, du hast ein ganz cooles Predigtthema heute. Und zwar ist der Titel «Das große Gebabel, die Suche nach Anerkennung und Sicherheit». Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Also ich muss vielleicht so anfangen, dass ich schon viel Kinder- und Jugendarbeit bei mir daheim in der Gemeinde gemacht habe. Und regelmäßig haben wir eigentlich immer wieder der Turmbau zu Babel die Geschichte erzählt. Aber ich habe noch nie eine Predigt dazu gehört. Und ich habe mich dann immer gefragt, naja, was genau hat es eigentlich damit auf sich? Warum haben wir so viele Sprachen? Das ist zum Teil sehr schön, aber es wäre so viel einfacher, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen würden und uns einfach verstehen könnten. Darum dachte ich, schaue ich mir den Bibeltext mal näher an.
Genau. Okay, super, ich freue mich. Jetzt, wenn ihr vielleicht gemerkt habt, das ist jetzt nicht der breiteste Schladmer-Dialekt gewesen, was jetzt hier geredet hat. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, von wo du kommst?
Ja.
Wer du bist, einfach, klar.
Genau, ich komme eine Stunde nördlich von Stuttgart, also im noch Süddeutschland. Von euch aus gesehen ist es schon sehr nördlich. Ich spreche ein bisschen Schwäbisch, also mein Dialekt wird ab und zu durchkommen. Ich spreche kein reines Hochdeutsch. Schweizerdeutsch verstehe ich gut. Ich wohne seit 3 Jahren jetzt in der Schweiz am TSC, Theologischen Seminar St. Krishona. Da studiere ich gerade. Genau, aber sprechen kann ich es noch nicht so, dass ihr das akzeptieren würdet, glaube ich.
Okay, jetzt hast du gesagt, du studierst am TSC. Wieso hat es dich auf den Krishonaberg verschlagen als TSC und nicht namens anders?
Vor ein paar Jahren habe ich beschlossen, dass ich Gott eigentlich mit meinem gesamten Leben dienen möchte und dass ich mein Leben in Vollzeitdienst einsetzen möchte. Und meine 2 Leidenschaften sind eigentlich Gott und Menschen. Und ich will irgendwie ein Stück weit das weitergeben, was ich von Gott erkennen durfte. Und meine Pastoren, die da neu in unserer Gemeinde waren, die haben beide auf Krishona studiert. Und dann habe ich mir das online mal angeschaut und dachte, boah, die Kombination aus Theologie und Pädagogik, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte, die Arbeit zu verbinden oder die 2 Sachen zu verbinden, den Glauben Menschen weiterzugeben. Und dann dachte ich, ich probiere es mal mit dem Bewerben und hat geklappt. Genau, das war tatsächlich aber das erste Mal, dass ich auf Krishona war. Also ich war davor noch nie auf Krishona. Bin einfach mal dahin gekommen und habe angefangen, da zu studieren. Und ich muss sagen, es ist sehr schön, es hat sich gelohnt.
Okay, jetzt, die meisten von uns kennen ja Krishona ein bisschen, aber was vielleicht das CSC alles so im Angebot hat, du hast jetzt gesagt, Theologie und Pädagogik, aber es hat noch andere Sachen, kannst du da am besten fast gerade selber schnell vorstellen, oder?
Ja. Vielleicht können wir die Folie dazu noch kurz einblenden, dann können wir uns mitschauen. Ah genau, als allererstes genau, wurde mir aufgetragen, ein ganz riesengroßes Danke auszurichten, auch an euch als Gemeinde, die uns das CSC auch unterstützt. Genau, in der nächsten Folie sieht man dann, ich habe meinen Drücker unten gelassen, könnt ihr? Ah, danke schön. Genau, wir haben einmal die kommunikative Theologie, weil es uns wichtig ist, zu sagen, Gott kommuniziert mit uns, wir kommunizieren mit anderen Menschen, wir reden miteinander. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das Evangelium, wie können wir von Gott weiterzuerzählen? Das ist so das Grundmotto von allen Studiengängen, die wir haben. Und dann haben wir eben die, die dann auch die Sprachen lernen, also die reinen Theologen, sage ich mal. Dann haben wir Theologie und Musik, ein richtig cooler Studiengang, der beides eben Musik mit Theologie vereint, Theologie und Pädagogik, das, was ich mache. Und genau, was habe ich vergessen? Genau, man kann das Ganze auch im Fernstudium machen, zumindest die Theologie. Und es gibt den TSC-Jahreskurs, der 1 Jahr geht, wo ein bisschen das Beste von allem hat, würde ich sagen, wo es aber viel ums persönliche Weiterbildung geht. Genau, und einzelne Weiterbildungsprogramme sieht man da unten auch noch. Genau, was sich dafür interessiert, ich habe unten einen Tisch. Ihr habt auch schon einige Flyer ausliegen, habe ich schon gesehen. Aber da könnt ihr noch mal mehr euch eindecken oder nachfragen. Auch da werde ich nachher auch stehen.
Genau. Okay, also wir haben schon 2, 3, die halbe Jahreskurs machen.
Ja, genau. Tägig.
Aber ja, die Interesse haben, nachher unbedingt nehmen wir löchern. Ich freue mich mega auf die Predigt. Darfst du wieder absitzen und dich nochmal sammeln? Ich glaube, in dieser Kapelle. Also in den letzten 6, 7, 8 Jahren wahrscheinlich auch nie gehört. Ja. Gut. Jetzt im nächsten Teil, wenn wir Gott ehren und preisen, das Musikteam wird uns dabei helfen. Und ich will einfach zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir mit dir leben können, dass wir mit dir unterwegs sein können und dass wir dir immer begegnen können, dass du immer da bist. Und ich danke dir jetzt auch für die Zeit, wo wir uns vielleicht besonders auch wieder auf dich ausrichten, wo wir dir auch einfach danken sagen für alles Gute, was du immer wieder machst. Und ich bitte dich auch, dass wir dich heute Morgen begegnen können, da irgendetwas. Dass wir irgendeinen Gedanken, wie du bist, dass wir den heute wieder mitnehmen können. Ich danke dir, dass du da bist. Amen.
Aeche kane pracha karte per group palo lat lache. Upu deskreda. Amra Bible ekti anakdotik dikagia bi Bible schukle. Reuse. Eti tower nirmane besuye. Besuye. Es ist schwierig, wenn man sich nicht versteht. Nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen ging es mir so, als ich in die Schweiz gezogen bin. Nein, Spaß beiseite, das war noch in Ordnung. Naja, je nachdem, welcher Dialekt gerade gesprochen hat. Für die, die sich ganz kurz gefragt haben, ob sie jetzt im falschen Gottesdienst sitzen, keine Sorge, ich werde meine Predigt nicht weiter auf Bengalisch halten oder was auch immer das war, was ich versucht habe auszusprechen. Es ist schwierig, wenn man sich nicht versteht. Ich werde auf Hochdeutsch predigen, das ist auch nicht ganz eure Muttersprache. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Mir ging es einmal so, jetzt vor in etwa einem halben Jahr waren wir von der Schule oder vom Studium aus in einem Bundesasylzentrum in der Schweiz als Exkursion. Da unsere Dozentin, die unterrichtet da, die Kinder. Und wir waren da, es war eine Gruppe von 10 Kindern. Jedes Kind hat eine andere Sprache gesprochen. Die Dozentin an sich, die konnte vielleicht so 3 Sprachen, also abgesehen von Deutsch und Englisch. Ich kann eigentlich nur Deutsch, Englisch, bisschen Französisch. Das war's schon. Es war spannend. Wir sollten dann Mathe machen mit den Kindern. Naja, in jedem Land lernt man irgendwo so ein bisschen rechnen. Aber manche der Kinder waren schon jahrelang auf der Flucht und haben noch nie eine Schule besucht. Ohne Worte ziemlich schwierig, sich zu verständigen. Wir haben es dann so versucht, das ein oder andere Kind hat schon auf der Flucht eben andere Leute getroffen, hat schon die andere Sprache ein bisschen gesprochen. Das heißt, sie wussten, das Kind kann die Sprache hauptsächlich als Muttersprache und vielleicht noch die Sprache. Vielleicht kann das dann dem anderen Kind übersetzen, das auch die Sprache kann. Das andere Kind konnte wiederum noch eine andere Sprache und hat dann wiederum übersetzt. Und so hat man dann versucht, es weiterzugeben, dass am Ende jedes Kind irgendwas angekommen ist. Ob am Ende wirklich das angekommen ist, was wir am Anfang losgeschickt haben, wussten wir nicht so richtig. Wir konnten es ja nicht überprüfen. Aber da ist mir sehr, sehr, sehr deutlich bewusst geworden, wie arg wir abhängig sind von unserer Sprache. Ja, wir konnten versuchen, mit Händen und Füßen versuchen zu erklären, was wir meinen, aber wir sind so schnell an unsere Grenzen gekommen. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich nicht versteht, wenn wir nicht die gleiche Sprache haben. So oder so ähnlich muss es den Menschen damals gegangen sein, als sie den Turm gebaut haben zu Babel. Nicht am Anfang, aber am Ende. Es heißt am Ende, dass sie alle ihre Sprachen verwirrt waren und sie aufhören mussten, den Turm zu bauen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich schon nicht mal 1 plus 1 erklären kann, ohne die Sprache zu sprechen, wie soll man dann einen Turm bauen? Genau, wir gehen einmal in den Text rein und lesen ihn einfach mal durch. Viele von euch kennen den Text wahrscheinlich. Genau, lasst euch nochmal neu drauf ein und seid gespannt, was wir heute entdecken werden. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Ich habe mich immer gefragt, warum? Warum zerstreut Gott diese Menschen? Warum verwirrt er ihre Sprache? Was ist denn falsch an Einheit? Was ist denn falsch daran, ein gemeinsames Projekt zu haben und gemeinsam was Großes auf die Beine zu stellen? Hat Gott Angst, dass sie ihm irgendwie zu überlegen werden? Kann ich mir schlecht vorstellen. Das ist nicht ein Gott, an den ich glaube. Aber warum? Warum dann? Dazu schauen wir uns an, warum die Menschen überhaupt einen Turm bauen. Es gibt 3 Aspekte in dem Text, die hier genannt werden. Sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Die Menschen kamen von der Sintflut, also es war die Sintflut mit Noah, war übrig, hatte 3 Söhne und die Menschen wurden dann immer mehr und sie hatten Angst, sich über die gesamte Erde zu zerstreuen. Sie hatten Angst, einsam zu sein vielleicht. Sie hatten Angst davor, sich zu verlieren, keine Orientierung zu haben. Und was machen sie? Hey, das ist doch eine geniale Idee. Wir bauen uns einfach eine Stadt und einen Riesenturm, der so hoch ist, dass man ihn von überall sieht. Dann sind wir alle zentral zusammen. Wir haben ein gemeinsames Projekt, dadurch haben wir Einheit, wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben einen großen Turm, an dem wir uns nachher orientieren können. Das ist doch die Idee. Genial. Interessant ist, dass Gott zuvor den Auftrag gibt, füllt die Erde. Verteilt euch auf der Erde, füllt sie, bebaut sie. Und die Menschen haben das irgendwie vergessen? Oder haben vergessen, Gott zu vertrauen, dass er es dann auch nach ihnen schauen wird? Jedenfalls lesen wir hier, dass sie Angst haben, sich über die ganze Erde zu zerstreuen. So viel schon vorweggegriffen und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Es scheint nicht so ganz nach ihrem Plan gelaufen zu sein. Jetzt könnte man sagen, na Gott wollte einfach nur sein Ziel durchbringen. Aber wenn wir näher reinschauen, dann sehen wir, warum Gott diese Einheit zerstreut. Ich glaube nicht, dass Gott gegen Einheit ist. Aber das hier ist eine Einheit, unter der die Vielfalt verloren geht. Die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselbe Wörter. Und sie sprachen auf, lasst uns Ziegel streichen. Wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm bauen. Wir wollen uns einen Namen machen. Es wird viel hier verschwiegen und nur angedeutet. Aber das, was mit Ziegel sprennen, was da für ein Wort benutzt wird im Hebräischen, ist das Wort, was später auch beim Auszug aus Ägypten oder bei der Sklaverei in Ägypten verwendet wird. Es ist dieses Ziegelbrennen, wo sehr wahrscheinlich entweder schon hier, wo wir davon lesen, eine Fronarbeit, ein Sklavendienst darunter eigentlich versteckt ist dahinter. Oder was spätestens später zu einem geworden wäre. Es ist ein abartiges Projekt, einen so riesen Turm zu bauen, wie es noch nie einen gegeben haben soll. Dass sich alle diesem einen Projekt unterwerfen müssen. Diesem einen Namen, diesem einen Ziel, diesem einen Projekt. Hier ist nirgends von Vielfalt die Rede. Interessant ist, dass Gott später, direkt danach eigentlich im Kapitel, kommen die Nachfolgen von Sem. Oder direkt davor kommen die ganzen Nachfolgen von Noah. Und da wird beschrieben, wie sie sich auf der Erde verstreuen, aber sie sind nicht ja alleine, sondern Gott gibt ihnen jeweils eine Familie mit. Gott gibt ihnen jeweils eine Sprache. Sie sind nicht völlig alleine, aber es gibt diese Vielfalt. Einheit. Die Menschen sehnen sich nach Einheit, aber auf Kosten von Vielfalt. Es ist eine Uniformität, wo jegliche Vielfalt verloren geht. Ja, manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, auf Kosten von Vielfalt zu sagen, wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Leib Christi. Das stimmt total, 100%. Aber nicht, dadurch sind wir nicht alle gleich. Und das ist auch gut so. Wir sind unterschiedlich und trotzdem eins. Aber wir haben eine Einheit in Vielfalt und eine Vielfalt in Einheit und keine Einheit, die jegliche Vielfalt untergräbt. Interessant ist, dass Gott später immer wieder zusagt, dass er Einheit schaffen wird, aber mit Vielfalt. Denn aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Ja, einmütig, aber die Völker. Es sind mehrere Völker und sie werden alle dem Herrn dienen. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass sie die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, wir sollen eins sein, aber in Vielfalt. Und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Ja, Gott ist derjenige, der Einheit schenkt. Aber wenn die Menschen alleine nach Einheit streben, dann oft auf Kosten von Vielfalt. Das war der erste Aspekt, der erste Grund, warum die Menschen den Turm gebaut hatten. Sie hatten Angst vor Verstreuung, weil sie Gott nicht geglaubt haben, dass er für Einheit sorgen wird. Der zweite Punkt ist, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. So wollen wir uns einen Namen machen. Während das erste aus Angst war, sich zu verstreuen, ist das jetzt aus Hochmut und Stolz. Die Menschen waren überheblich. Wir wollen uns einen Namen machen. Sie maßen sich an, dass sie selber sich einen Namen machen können, sich selber sich Ruhm und Ehre verschaffen können. Interessant ist, dass hier das Wort für machen im Hebräischen genau das gleiche ist, wie am Anfang, als Gott sagt, lasst uns einen Menschen machen. Im Hebräischen gibt es verschiedene Wörter, bei den anderen machen, wir wollen uns einen Turm bauen und so dieses alles machen, das sind andere Wörter, die benutzt werden im Hebräischen, aber hier ist es genau das gleiche Wort wie, lasst uns einen Menschen machen. Sie stellen sich damit ein Stück weit Gott gleich und sagen, wir können was schaffen. Wir können uns Ruhm und Ehre verschaffen. Ich habe mich dann gefragt, habt ihr irgendwie vergessen, dass Gott euch als Ebenbilder gemacht hat und euch damit mit Würde gekrönt hat? Als Ebenbilder Gottes? Er hat euch geschaffen und euch einen Namen gegeben, als seine Ebenbilder. Was ist damit? Keine Ahnung, ob sie es vergessen haben oder nicht dran festhaben wollten. Jedenfalls wollten sie sich selbst einen Namen machen, sich selbst Ansehen verschaffen. Dann dachte ich mir, naja, also generell gesehen werden ist ja irgendwie auch ein Grundbedürfnis. Kenne ich auch sehr gut. Ich habe 4 kleine Brüder daheim, war generell bekannt als die Älteste, die Präfste, die Vorbildliche, die Sachen auf die Reihe kriegt. Das bedeutete auch für mich, wenn Mama nicht daheim war und ich wusste genau, dass wir unsere Hausaufgaben machen sollten, meine Brüder genauso natürlich. Und ich wusste, meine Mama würde stolz sein, wenn ich wiederkomme und sie tatsächlich die Hausaufgaben gemacht hatten. Dann musste ich auch danach schauen, dass sie die Hausaufgaben machen. Ist ja klar. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich vielleicht meinen Ruf nicht wahren können, als die es auf die Reihe kriegt. Ich habe das nie so von meiner Mama gehört, aber so habe ich das verstanden. Genauso kann ich mich fragen, wenn wir im Studium oder in der Schule Noten zurückbekommen. Was ist meine Motivation, warum ich die anderen frage? Und was habt ihr denn so für eine Note? Oder anders, warum strebe ich danach, immer Menschen zu helfen, mich zu engagieren, da bei dem Projekt zu helfen, dort und hier? Ich glaube, prinzipiell ist das nichts Schlechtes. Aber ich will vielleicht auch gesehen werden. Und der Punkt daran ist, eigentlich ist das an sich auch nichts Schlechtes. Aber wenn ich aus Stolz und Überheblichkeit meine, die anderen könnten nicht auf mich verzichten und ich muss mir einen Namen machen, ich muss mir Ruhm geben, wer eigentlich berechtigt ist, können wir später. Wer eigentlich berechtigt ist, sich selber die eigene Ehre zuzusprechen und zu suchen, ist alleine Gott. Wer berechtigt die eigene Ehre suchen kann, ist alleine Gott. Das haben wir vorhin gesungen. Wir haben gesungen, dein Name sei erhöht, denn dir gebührt das Lob. Nicht uns. Wer sind wir eigentlich, dass wir uns anmaßen, wir könnten uns selber Ruhm und Ehre verschaffen. Wir könnten uns selber im Mittelpunkt stellen. Und ja, auch wenn wir gemeinsam vielleicht als Einheit, als Gemeinschaft versuchen, uns einen Namen zu machen, dann kann das auch die Einheit zusammenschweißen. Ist ja auch nichts Schlechtes. Aber wenn es sich um uns dreht, hatten wir eben vorhin schon, dann oft schnell auf Kosten von anderen. Interessant ist, dass die Menschen sich einen Namen machen wollten, und am Ende bekommt die Stadt einen Namen, und zwar Babel. Das Wort Babel ist aus 2 Wörtern zusammengesetzt. Das eine Wort bedeutet so viel wie Tor der Götter, Tor Gott oder ja Tor zum Himmel. Das andere Wort bedeutet Verwirrung. Babel ist genau die Kombination aus diesen 2 Wörtern. Tor der Verwirrung. Jedes Mal, wenn wir den Namen Babel sagen, schwingt so was Spöttisches mit. Es ist das Tor der Verwirrung. Das ist ihr Name. Und sie wollten doch eigentlich einen ruhmhaften Namen sich machen. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Interessant ist, dass direkt danach die Nachfolgen von Sem aufgelistet werden. Sem ist einer der Söhne von Noahs. Und Sem heißt Name. Es ist genau das gleiche Wort wie hier, wir wollen uns einen Namen machen. Mit dem Unterschied, dass Sem diesen Namen bekommen hat und aus seiner Linie Abraham hervorgeht. Sem hat sich nicht selber versucht, einen Namen zu machen. Gott hat es ihm geschenkt und ihm einen Namen gegeben. Auch interessant, nochmal ein Kapitel weiter, kommt dann Abraham. Viele von euch kennen den Segen. Und da heißt es, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott sagt zu Abraham, ich will nicht nur dir einen Namen machen, ich will dir deinen großen Namen machen. Abraham strebt nicht selber danach, sich selber einen Namen zu machen. Gott ist derjenige, dem eigentlich alle Ehre gebührt, und er sagt, ich will dir deinen Namen groß machen. Ich will dir Ruhm und Ansehen verschaffen. Einer der Kommentare, die ich gelesen habe, war ganz spannend. Der hat uns so gesagt, naja, wer erinnert sich jetzt an einen von den Namen, die den Turm von Babel gebaut haben? Man weiß von keinem einzigen. Aber Abraham, fast alle Welt kennt den Namen Abraham. Warum? Weil Gott ihm seinen Namen groß gemacht hat. Genauso sehen wir das bei David, das ist 2. Samuel 7, Vers 9, wo Gott verheißt, und ich mache dir einen großen Namen. Gott ist derjenige, der uns einen Namen gibt, nicht wir selber. Und angefangen von Ebenbildlichkeit über die Verheißung, in der wir uns eingliedern dürfen bei Abraham, weil wir seine Nachkommen sind, heißt im Neuen Testament, seht, welch eine Liebe hat uns der Herr erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Gott ist derjenige, der uns Würde gibt, der uns eine Identität gibt, der sagt, wie wir heißen dürfen. Wir müssen uns nicht selber darum bemühen, uns einen Namen zu machen, uns Ruhm und Ehre zu geben. Wenn Gott einen Namen gibt, dann ist dies bedeutender, als wenn wir etwas benennen. So, das Dritte. Und der Herr, genau. Wir wollen uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Bisschen ironisch. Und der Herr stieg herab, um den Turm zu sehen. Der Turm hat wohl nicht ganz bis an den Himmel gereicht. Sehr interessant. Wie vorhin schon gesagt, der Name Babel, Tor zum Himmel. Sie wollten den Himmel irgendwie mit der Erde verbinden. Auf der einen Seite sich selber Zugang vielleicht zu verschaffen zum Göttlichen, auf der anderen Seite lesen wir, oder gibt es später ganz viele Tempel, wo sie auch so große Türme gebaut haben, um eine Treppe zu schaffen, wo die Götter runterkommen konnten. Also es ist wie eine Verbindung von Himmel und Erde. Naja, das Projekt ist ziemlich kläglich gescheitert, würde ich sagen. Was da herauskommt, ist, aus eigener Kraft können wir nicht zu Gott kommen. Aus eigener Kraft können wir nicht eine Verbindung von Himmel und Erde schaffen. Wenn man sich ein bisschen den Text anschaut, ist spannend, wie ironisch Gott auf das Ganze antwortet. Eben, das eine habe ich schon angedeutet. Lasst uns einen Turm bis zum Himmel bauen. Und Gott sagt, lass uns mal hinuntersteigen und schauen, wo dieser Turm überhaupt ist. Weiter, sie sprechen, auf, wir wollen das machen. Und er sagt, auf, lasst uns herunterfahren und ihre Sprachen verwirren. Auf. Gott zeigt, wie irrsinnig eigentlich dieses Vorhaben ist, was sie da versuchen. Wie irrsinnig. Interessant ist, diese Leiter, die kommt ein paar Kapitel später dann nochmal vor. Wenn die Menschen versuchen, so eine Leiter zu bauen, so einen Zugang zum Himmel, es funktioniert nicht. Und Jakob erträumte, als er auf der Flucht war. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hingehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Später erkennt Jakob dann und sagt, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte zum Himmel. Wenn die Menschen versuchen, eine Pforte zum Himmel zu bauen, eine Leiter zum Himmel, es scheitert kläglich. Gott ist derjenige, der das schenkt, der hier zeigt, schau mal, ich bin schon da. Ich bin ein Gott, der ständig in Verbindung ist mit euch Menschen, der ständig in Verbindung ist und nicht nur hier an dem Haus Gottes quasi ist, sondern ich gehe mit dir und ich werde dich nicht verlassen, wo immer du auch hingehst. Das ist unser Gott. Ihm müssen wir nicht ermöglichen, dass er mit uns in Kontakt kommt. Er ist derjenige, der uns ermöglicht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Das eigentliche, ultimative Hinabsteigen Gottes geht eigentlich noch weiter und ist im Neuen Testament nicht mehr zu toppen. Jesus Christus selbst kommt auf die Erde runter und ist leibhaftig mitten unter den Menschen. Und damit der ultimative Weg, er selber sagt, ich bin der Weg zu Gott. Wenn ihr mich seht, der sieht den Vater. Oh. Okay. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir können uns es nicht erarbeiten, zu Gott zu kommen. Es ist reines Geschenk, reine Gnade. Wir können noch so viel tun. Wir können noch so viel Bibel lesen. Wir können noch so viele Projekte starten. Wir können noch so viel vielleicht auch uns in der Kirche engagieren. Wir können noch so viel geben. Wir können es nicht erarbeiten. Es ist reine Gnade, dass Gott uns das ermöglicht, dass wir mit ihm in Verbindung sein können, dass wir mit ihm reden können, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Wer bei der Konferenz von der Viva-Kirche war, der wird diesen nächsten Satz vielleicht bekannt vorkommen. Der Dienst am Herrn kann dein Herr werden, aber der Herr will Herr über den Dienst sein. Das hat Johannes Hartl gesagt. Und ich finde, der Satz regt sehr deutlich zum Nachdenken an, weil ja, wir können noch so viel für den Herrn tun, angeblich für den Herrn tun, aber vielleicht tun wir es dann irgendwann doch nur für uns selber oder für den Dienst, anstatt dass wir unseren Blick noch auf Gott gerichtet haben. Die Frage ist, worauf haben wir unseren Blick gerichtet? Ich glaube nicht, dass Gott was gegen gemeinschaftliche Projekte, gegen großartige Sachen hat, gegen Einheit oder gegen den Dienst für ihn. Aber die Frage ist, was ist unsere Motivation dahinter? Wollen wir selber im Mittelpunkt stehen? Wollen wir selber uns Ehre, Ruhm verschaffen? Steht auf einmal die Einheit im Mittelpunkt und das Projekt? Oder steht Gott an erster und oberster Stelle, den wir suchen und anbeten und ehren? Wir werden eine kurze Zeit der Stille haben, wo es vielleicht dran ist, all die Projekte, das kann die Familie sein, das kann in der Gemeinde sein, das kann vielleicht auch einfach dein gesamtes Leben und wie du dein Leben aufbaust sein, vor Gott hinzulegen und neu den Fokus richten, den Blick heben zum Kreuz, zu dem, dem alle Ehre gebührt, den Fokus neu auf ihn zu richten, mit der Herz und sein Herz in die richtige Haltung zu bekommen. Denn alles, was ihr tut, egal ob mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn, im Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. So ist die Aufforderung in Kolosser. Und das wollen wir so tun. Wir wollen die Warnung ein Stück weit ernst nehmen, vom Turmbau zu Babel. Richtet euren Blick auf Gott und tut alles für ihn und darum, ihn zu suchen. Vielleicht ist es aber auch dran, die Hände neu aufzumachen, mit offenen Händen dazustehen und das Geschenk zu empfangen. Das Geschenk, das er uns einfach so bedingungslos geliebt hat, alles gegeben hat, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und dann vielleicht die Hände nicht kurz vorher zurückzuziehen, sondern da zu behalten und wirklich zu empfangen und zu verstehen, wir können nichts dazu beitragen. Nichts. Ich beende die Stille dann mit einem Gebet. Herr, dreieiner Gott, wir wollen dich lieben und ehren mit allem, was wir tun, mit allem, was wir denken und planen. Hilf du uns immer wieder, unseren Blick auf dich zu richten, auf das Kreuz, auf dich in unserem Mittelpunkt, in unserem Leben, dass du derjenige bist, von dem wir alles haben und dem wir alles geben wollen. Hilf du uns immer wieder, unsere Projekte vor dich hinzulegen und neu unsere Hände zu öffnen und zu empfangen, was du für ein unfassbares Geschenk der Gnade du hast für uns. Amen.